Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Ein Thema, zwei Perspektiven, das ist Wissenschaft im Gespräch. Heute geht es um den Menschen und seinen Bauch. Wir werfen einen medizinischen und einen historischen Blick auf unser Verdauungssystem, auf den Magen und den Darm. Die Verdauungsorgane sind viel mehr als ein langer Schlauch, gefüllt mit einer ätzenden, gärenden und stinkenden Masse. Magen und Darm spielen für unsere Gesundheit, etwa für die Immunabwehr, eine wichtige Rolle. Die Verdauung ist auch eng mit unserer Psyche verbunden und seit alters her beeinflussen gesellschaftliche Wertvorstellungen den Blick des Menschen auf Magen und Darm. Darüber diskutieren hier in der nächsten halben Stunde der Gastroenterologe Stefan Wawrika vom Zürcher Triemli-Spital und die Wissenschaftshistorikerin Barbara Orland von der Universität Basel. Durch die Sendung führt Odette Frey.
Stefan Wawrika, Sie sind Gastroenterologe. Was fasziniert Sie persönlich am menschlichen Verdauungssystem?
Ja, Sie müssen sich vorstellen, jeden Tag werden 3 bis 4 Kilogramm Lebensmittel und Getränke verarbeitet und daraus wird dann dem Körper Energie und Nährstoffe zugeführt. Und ich finde es wahnsinnig faszinierend, wie diese Nahrung dann in Einzelbestandteile zerlegt wird, zerkleinert wird, transportiert wird, mit Verdauungssäften vermischt wird und dann eben in diesen 8 Metern Darm, die der Mensch hat, dann eben aufgenommen wird. Das ist für mich eine Meisterleistung.
Barbara Orland, Sie sind Historikerin. Die Medizingeschichte, die hat ja vermutlich wie andere Disziplinen auch Themen, die en vogue sind und solche, die eher stiefmütterlich behandelt werden. Wie steht es um Magen und Darm in der Medizingeschichte?
Ja, Magen und Darm, wie überhaupt die Ernährung, gehören innerhalb der Medizin- und Wissenschaftsgeschichte in der Tat zu randständigen Themen. Umso erfreulicher finde ich es, dass jetzt gerade in diesem Jahr in Großbritannien ein Buch erschienen ist mit dem verheißungsvollen Titel A Modern History of the Stomach.
Da steht Interessantes drin.
Es ist in der Tat eine Geschichte der Gastroenterologie, also vor allen Dingen der diagnostischen und therapeutischen Maßnahmen im Umgang mit Verdauungsstörungen und Magen-Darm-Erkrankungen.
Darüber werden wir noch mehr erfahren später in dieser Sendung. Stefan Wawrika, ich möchte mal mit unserer Sprache anfangen. Es gibt viele Redensweisen. Wir reden zum Beispiel davon, etwas schlägt uns auf den Magen. Die Liebe, die geht bekanntlich auch durch den Magen. Oder manchmal liegt einem etwas auf dem Magen. Also der Magen ist irgendwie mit unserer Gefühlswelt ganz eng verbunden. Was ist medizinisch dran an diesen Redewendungen?
Also der Magen ist nicht nur mit der Gefühlswelt verbunden, sondern auch insbesondere mit dem Gehirn. Also der Magen besteht aus einem Geflecht aus 500 Millionen Nervenzellen, die dann eben unter anderem dafür verantwortlich sind, diesen Nahrungsbrei weiter zu transportieren. Und normalerweise spürt man ja gar nichts von seinem Darm, sondern erst wenn dann irgendwelche krankhaften Erscheinungen auftreten, wie zum Beispiel Blähungen oder Durchfall, dann merkt man eigentlich überhaupt, dass der Darm irgendwie verrückt spielt. Es ist ja so, dass Patienten, welche zum Beispiel einen Reizdarm haben, dass die sich dann sehr häufig darüber beklagen, dass sie eben Bauchblähungen haben, teilweise Durchfall, sehr starke Unterbauchschmerzen. Also es gibt Patienten, die vielleicht sensibler reagieren auf irgendwelche Veränderungen im Darm und die das dann wahrnehmen, oder diese Veränderungen in ihrem Darm, und die das dann eben auch formulieren können und damit dann eben auch zum Arzt kommen.
Der Reizdarm wird ja auch von Stress beeinflusst. Wie sieht es da aus?
Also es ist ja wahrscheinlich generell so, dass viele Krankheiten durch den Stress verschlechtert oder verschlimmert werden. Es ist wahrscheinlich aber nicht so, dass der Stress selber die Krankheit auslöst, sondern dass sie vielmehr die Krankheit verstärkt. Also ich meine, aus meinem Themengebiet, ich beschäftige mich vor allem mit chronischen, entzündlichen Darmkrankheiten. Dort ist es sehr gut bekannt, dass eben bei Patienten, welche irgendeinen Stress hatten, zum Beispiel einen Todesfall in der Familie oder eine Trennung vom Partner, dass die Patienten dann eben deutlich mit stärkeren Symptomen reagieren und dann zum Teil eben auch Schübe haben ihrer chronischen, entzündlichen Darmkrankheit.
Das sind Krankheiten wie Colitis ulcerosa, Morbus Crohn.
Genau.
Es gibt ja noch eine weitere Redewendung, die nicht vor allem Kranke betrifft, sondern Gesunde, nämlich Schmetterlinge im Bauch haben, also vielleicht vor einem Auftritt oder eben wenn man verliebt ist. Was weiß man da, was sich im Körper eigentlich abspielt, wie der Bauch da mit diesen Gefühlen gekoppelt ist?
Also der Darm hat unter anderem eben auch eine Funktion, dass er Hormone sezerniert oder auch Stoffe, welche Glückshormone auslösen können im Hirn. zum Beispiel eines von diesen Stoffen ist Serotonin. Und das ist bis anhin leider nicht wissenschaftlich sehr gut bewiesen, aber ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass eben solche Stoffe wie eben Serotonin ausgeschüttet werden in diesem Darm, produziert durch Darmbakterien, dann eben ins Gehirn gelangen und dort mit beteiligt sind an gewissen Gefühlen.
Darauf wollen wir dann später nochmal zurückkommen. Barbara Orland, Sie sind Medizinhistorikerin, Bauch und Kopf. Da gibt es gewisse Verbindungen, wir haben es gehört von Stefan Wawrika. Ist das eine neue Idee oder gibt es diese Idee eigentlich schon früher in der Medizingeschichte, dass diese zwei Körperteile irgendwie zusammengehören beim Menschen?
Seit den Tagen des Hippokrates denken Ärzte, aber vor allen Dingen auch die Patienten sehr, sehr viel über ihre Gemütsverfassung im Verhältnis zu ihrer Verdauung und zu Magen-Darm-Verstimmungen und so weiter nach. Also das ist überhaupt kein neues Thema. Man kann in der neueren Vergangenheit sagen, dass immer dann, wenn sich neue Verfahren, neue Diagnoseverfahren entwickelt haben, dass dann auch im Verdauungstrakt entsprechende Untersuchungen durchgeführt wurden, zum Beispiel also die direkte Verbindung zwischen Stress und den biochemischen Veränderungen in der Darmflora ist in den 70er Jahren von russischen Biochemikern und Physiologen an Kosmonauten nachgewiesen worden, die festgestellt haben, der Stress nimmt einfach kurz bevor die in die Rakete steigen und hochgeschossen werden, nimmt massiv zu. Und Astronauten, Kosmonauten sind nun mal physiologisch die bestuntersuchten Menschen gewesen. Und infolgedessen ist nicht überraschend zu sehen, dass also in den 70er Jahren die wichtigsten Namen, die zum Thema Stress und Darmflora veröffentlicht haben, aus Russland kamen. Das ist ein jüngeres Beispiel, aber ich kann natürlich auch sehr viel weiter in die Geschichte zurückgehen. Man kann sagen, dass in dem Moment, wo sozusagen die Nerven das zentrale Empfindungsorgan des menschlichen Körpers geworden sind, das ist etwa Ende des 18. und frühen 19. Jahrhundert der Fall gewesen, da ist insbesondere über den Zusammenhang zwischen Magen und Nerven sehr viel geschrieben worden. Also das ist sozusagen der Magen als das nervöse Organ beschrieben worden. Und umgekehrt auch, der Magen, wenn er oder die Verdauung, wenn sie nicht richtig funktioniert hat, als unmittelbare Ursache für Gemütsveränderungen, für schlechte Laune, für Depressionen, für alle möglichen Erkrankungen herangezogen worden.
Also es ging in beide Richtungen?
Es geht in beide Richtungen, ja.
Der Stress, vielleicht die beginnende Industrialisierung, hat den Menschen auf den Magen geschlagen. Schon damals hatte man diese Idee.
Ja.
Und umgekehrt war es dann auch so?
Umgekehrt auch. Und es ging sogar noch weiter in der Richtung, dass man sagte, sozusagen das Gemüt oder die Charaktereigenschaften eines Lebewesens sich in seiner Körpersubstanz materialisiert haben. Also wenn Sie beispielsweise beim Thema Stillen und Säuglingsernährung im 18., 19. Jahrhundert die ärztlichen Ratgeber lesen, dann finden Sie häufig solche Bemerkungen wie, man sollte den Kindern keine Ziegenmilch geben, weil die Ziege ist ein zickiges Tier und die Gefahr besteht, dass die Charaktereigenschaften auf das Kind übertragen werden.
Du bist, was du isst.
Genau, du bist, was du isst.
Darwin, ein großer Denker, der auch große Magenprobleme hatte, er hat wirklich stark darunter gelitten, hat sich zurückgezogen, hat die sozialen Kontakte gescheut. Gab es diese Idee irgendwie auch, dass große Denker, die eher Probleme mit dem Magen haben, weil hier eine Art Konkurrenz ist zwischen Hirn und Bauch, so diese Idee?
Ja, in der Tat. Die Ärzte im 18. Jahrhundert, 17. und 18. Jahrhundert haben Verdauungsprobleme vor allen Dingen als eine Gelehrtenkrankheit angesehen. Aber weniger, weil da eine Konkurrenz zwischen Kopf und Bauch existierte, sondern weil das sozusagen irgendwie über den Verdauungsprozess erklärt wurde. Das kennen wir übrigens heute auch noch in diesem Satz, nach dem Essen sollst du ruhen oder 1000 Schritte tun. Wenn die Verdauung im Gang ist, dann werden andere Körperteile eher zur Ruhe gebracht. Und gleichzeitig galt bei Gelehrten, aber auch bei Kranken oder jungen Personen die Vorstellung, dass wenn sie sich nicht bewegen, dann verlangsamt sich das, was wir heute Stoffwechsel nennen, also die gesamte Verdauung und Ernährung. Und entsprechend mit dieser Verlangsamung müssen Sie Ihre Diät, Ihre Ernährung darauf einstellen, um tatsächlich zu Ihrer Leistung zu finden.
Stefan Wawrika, 1000 Schritte sollst du tun oder ruhen nach dem Mittagessen. Ist das einfach so eine alte Hausweisheit oder ist das tatsächlich etwas, was man medizinisch auch genau sagen kann? Ja, tatsächlich, also nach dem Essen lieber ein bisschen zurückschalten. Und wenn ja, wie lange denn eigentlich?
Also in der Medizin gibt es ja so zwei Zustände. Es gibt den Zustand, wo man entweder flüchtet oder eben aggressiv ist. Entwicklungspsychologisch, also das ist so zum Beispiel die sympathische Phase, wo man eben zum Beispiel Leute angreift oder wo man jagt. Das war wahrscheinlich schon früher in der Steinzeit wichtig, dass man eben so eine Phase hatte, wo man eben mit viel Adrenalin ganz, ganz viele Dinge dann erledigen musste. Und dann gibt es eben die sogenannte parasympathische oder vagale Phase und dazu gehört eben unter anderem auch die Verdauung. Und ich glaube, dass diese alte Redewendung durchaus ihre Berechtigung hat und dass man halt, wenn man dann gegessen hat, sich dann ein bisschen zur Ruhe setzen sollte und dann eben diese vagale Phase dann wirken lassen müsste. Wie lange das man dann tatsächlich ruhen sollte, das weiß ich nicht, aber ich glaube so diese aus dem Mittelmeerraum, diese Siesta, die hat ihre Vorteile und so eine 1 bis 2 Stunden Ruhen wäre wahrscheinlich noch gut, lässt sich aber wahrscheinlich auch schwierig in der heutigen Zeit dann irgendwie durchführen.
Im Gegenteil, die Mittagspausen werden irgendwie immer kürzer. Machen wir einen Sprung ins Jahr 1983. Da wurde das Magenbakterium Helicobacter pylori als Ursache entdeckt von Geschwüren. Es ist ein Magenbakterium, es lebt also nicht etwa im Darm, sondern im Magen. Vor dieser Entdeckung dachte man ja, dass vor allem psychische Faktoren jetzt für die Magengeschwüre eine wichtige Rolle spielen. Stefan Wawrika, ich frage Sie als Gastroenterologe, warum hatte das Gebiet der Gastroenterologie eigentlich so viel Mühe mit diesem Befund, dass da im Magen ein Bakterium ist, das ein Geschwür verursacht? Anfangs waren die Reaktionen sehr feindselig den zwei Forschern gegenüber, die das herausgefunden haben. Man wollte das einfach nicht glauben. Warum eigentlich nicht?
Also ich glaube, es ist immer schwierig, wenn man mit neuen, bahnbrechenden Hypothesen kommt, dann die Leute davon zu überzeugen. Das ist wahrscheinlich generell ein Problem in der Medizin, dass man eben mehrere Jahre bis Jahrzehnte braucht, bis man dann tatsächlich erkennt, wie wichtig das war. Deshalb werden ja auch Nobelpreise immer an Dinge vergeben, die nicht jetzt gerade entdeckt wurden, sondern vor 20 Jahren und man eben nach 10, 20 Jahren erst sieht, wie wichtig das diese Entdeckung eigentlich erst war. Ich glaube, diese Entdeckung von diesem Helicobacter pylori ist sicher eine sehr interessante Sache. Die Gastroenterologie, die hat sich wahrscheinlich völlig umgekrempelt. Bis zu diesem Zeitpunkt hat man tatsächlich gedacht, dass Patienten, die ein Magengeschwür haben, irgendwie mit Stress nicht umgehen können, vielleicht auch ein Leben mit mehr Stress hatten. Man hat denen dann geraten, eben Urlaub zu machen. Man hatte mehr so diesen ganzheitlichen medizinischen Ansatz dann bei diesen Patienten. Und als dann eben 1983 dieses Helicobacter pylori entdeckt wurde und man dann mit der Zeit auch herausfand, dass wenn man dieses mit Antibiotika behandelt, dass dann auch tatsächlich diese Magengeschwüre weggehen, da ist man von diesem allgemeinen medizinischen Ansatz, den man bis zu dem Zeitpunkt hatte für Magengeschwüre, weggekommen und wurde dann halt nur noch fokussiert auf dieses Bakterium. Vielleicht auch ein bisschen schade für die Medizin.
Weniger ganzheitlich wurde die Medizin. Sie finden das schade?
Ja, also ich denke, dass sehr viele Krankheiten eben ganzheitlich auch angesehen werden müssten. Und von dem her ist es immer schade, wenn man es nur auf ein Ding dann zurück reduziert, oder?
Barbara Orland, ein Fund, ein Bakterium, das plötzlich da ist und so viel auslöst in einem Gebiet.
Ja, vielleicht sollte man noch ergänzen, dass man sich damals überhaupt nicht vorstellen konnte, dass es einen kausalen Zusammenhang zwischen Gastritis und einer Infektion, einer bakteriellen Infektion geben kann.
Also Gastritis, eine Magenentzündung?
Ja, weil der Magen wegen seinem sauren Milieu einfach als keimfrei galt. Und man sich einfach nicht vorstellen konnte, dass in einem Organ, in dem sich salzsäurehaltiger Magensaft befindet, dass sich dort überhaupt Bakterien ansiedeln können. Und erst durch einen Selbstversuch haben die beiden australischen Forscher damals nachgewiesen oder jedenfalls einen großen Teil ihrer Kollegen überzeugen können, dass offensichtlich doch eine Infektion möglich sein kann.
Ein Selbstversuch. Sie haben selber die Bakterien erschluckt.
Ja. Sie konnten die Infektion auslösen, ja.
Eine Verzweiflungstat, eine wissenschaftliche, scheint es. Sie hören Wissenschaft im Gespräch auf DRS2. Wir sprechen über den Menschen und seinen Bauch. Im Studio sind die Wissenschaftshistorikerin Barbara Orland und der Gastroenterologe Stefan Wawrika. Man kann fast nicht über die Verdauung des Menschen sprechen, ohne über die Darmflora zu sprechen. Nur schon wegen dieser enormen Zahl in unserem Darm leben 100 Billionen Bakterien, das sind 10 hoch 14 Bakterien. Anders wie das Helicobacter, über das wir vorher gesprochen haben, das da im Magen lebt und doch vermutlich relativ einsam dort lebt, ist also in unserem Darm einiges los. Stefan Wawrika, wie gut kennt die Wissenschaft heute eigentlich unsere Darmbewohner?
Also Sie haben es schon angedeutet, es sind wahnsinnig viele Bakterien. Also Sie müssen sich vorstellen, auch es sind mehr, als wir Zellen im Körper haben. Also wir haben 10-mal mehr Bakterien im Darm, als wir überhaupt menschliche Zellen haben. Und von diesen eben 100 Billionen Bakterien gibt es 17 Familien, es gibt 50 Unterarten und dann gibt es noch 400 bis 500 verschiedene Bakterienarten in jeder Person. Und das Interessante an diesen Bakterien ist, dass 80-90% von diesen noch gar nicht richtig kultiviert werden konnten.
Das heißt, wir kennen sie gar nicht richtig.
Also wir kennen so grob, zu welchen Familien das sie gehören, aber wir kennen so diese einzelnen individuellen Bakterien noch gar nicht richtig. Und von dem her ist das natürlich ein riesiges Gebiet, wo man sich dann eben austummeln kann in der Forschung.
Was machen diese Bakterien denn da unten in unserem Darm? Sie helfen irgendwie bei der Verdauung. Was machen sie da genau?
Also die haben ja viele verschiedene Funktionen, diese Darmbakterien. Auf der einen Seite können sie Nahrungsmittel weiter zersetzen. Also es gibt gewisse Nahrungsmittel, die wir mit unseren Verdauungssäften nicht richtig zerteilen können und die sie dann noch zusätzlich zersetzen können. Sie sind verantwortlich für Aufnahme teilweise von wichtigen Vitaminen, wie zum Beispiel Vitamin B12 wird mit Hilfe von Darmbakterien mit aufgenommen. Also die Darmbakterien haben sehr viele verschiedene Funktionen eigentlich im Körper, von denen wir eben nur sehr wenig kennen.
Sie haben anfangs der Sendung gesagt, die Darmflora könnte irgendwie auch die Psyche beeinflussen über Botenstoffe, die die Bakterien produzieren, über das Serotonin.
In diesem Jahr wurden eigentlich gleich zwei Arbeiten publiziert, die aber halt beide in Mäusen durchgeführt wurden, wo man gesehen hat, dass wenn man die Darmflora von Mäusen verändert, dass die dann teilweise ihre Psyche auch verändert hatten. In der Art und Weise, dass sie dann zum Beispiel weniger ängstlich waren oder auch weniger depressiv. Und man hat sehr kleine Studien, also mit sehr wenigen Patienten, auch eben bei Menschen durchgeführt und hat dann eben versucht, den Patienten gewisse Probiotika zu verabreichen. Und hat auch gesehen, dass eben teilweise Angst oder auch Depression vermehrt oder vermindert werden kann durch die Gabe von probiotischen Keimen.
Wäre das tatsächlich plausibel? Das klingt so verrückt irgendwie, dass die Bakterien in unserem Darm so einen großen Effekt auf uns haben könnten.
Also ich könnte es mir vorstellen, insbesondere auch wenn man bedenkt, dass eben so viele Arten da sind, die wir eben noch gar nicht kennen. Und ich denke, dass das tatsächlich ein Gebiet in der Wissenschaft sein wird, welches in den nächsten 10 bis 20 Jahren einen riesigen Sprung nach vorne machen wird.
Mhm. Also probiotische Joghurt auch für das Gemüt vielleicht eines Tages. Mal schauen, wir werden später noch über diese Joghurts sprechen. Barbara Orland, erst die Frage an Sie. Wir sehen heute unsere Darmflora als etwas uneingeschränkt Gutes an, die uns beschützt, die uns hilft mit der Verdauung. War das schon immer so?
Nein, in der Anfangsphase der Bakteriologie war das eher so, dass Bakterien, Bazillen, also mit Feindbildern belegt wurden. Sie waren die Eindringlinge, die im Körper einen Krieg ausgelöst haben zwischen den körpereigenen Stoffen, Substanzen und diesen bösen Eindringlingen. Als die Bakteriologie aufkam, Ende des 19. Jahrhunderts, waren vor allen Dingen negative Bilder in der Diskussion. Und man glaubte irgendwie mit diesen Bazillen eben die Ursache für viele Krankheiten buchstäblich dingfest gemacht zu haben. Und es dauerte erst eine Weile, bis vor allen Dingen dann die lebensmittelverarbeitende Industrie, an erster Stelle die milchverarbeitende Industrie, die Käseproduktion, darauf hinwies, nein, es gibt nicht nur schädliche Bakterien, es gibt auch nützliche Bakterien. Und das war um 1900 eine schon sensationelle Entdeckung, die vor allen Dingen dann durch den Nobelpreisträger, den russischen Arzt und Physiologen Eli Metschnikow, dann einen namhaften Protagonisten bekam, der nach 1900 den Reformjoghurt als Reformnahrungsmittel propagiert hat.
Was war das für ein Joghurt? Was war
speziell? Das ist einfach der ganz normale Joghurt, den wir heute essen. Und war der damals in unseren Breitengraden tatsächlich als Nahrungsmittel nicht verbreitet. Er kam aus der Türkei, in Bulgarien, Armenien, Kümis. Es gab also verschiedene Sauermilchprodukte im vorderasiatischen Raum. Und davon berichteten Ärzte, die auf Reisen waren, auch. Hier waren Sauermilchprodukte, ganz abgesehen davon, dass sich Milch irgendwann mal sauer wird, wenn man sie stehen lässt, waren aber so als Nahrungsmittel, nicht als Reformnahrungsmittel im Gebrauch.
Also nicht als spezielle gesunde
Nahrungsmittel. Ja, nicht als Functional Food sozusagen.
Ja. Also die Vorstellung eigentlich, dass es gute Bakterien gibt, dass die auch in uns drin in ganz großer Zahl sind, diese Vorstellung, das kam gar nicht quasi aus der Medizin heraus. Stefan Wawrika, Sie haben vorher schon über die Probiotika gesprochen, die wir vielleicht eines Tages einnehmen könnten für unser psychisches Wohlbefinden. Das ist vielleicht noch ein bisschen weg. Schauen wir einfach jetzt mal in die Gegenwart. Die probiotischen Joghurts, die stehen ja in den Läden, sie werden auch gekauft. Welchen Nutzen haben diese Probiotika eigentlich für gesunde Menschen?
Das Problem ist, dass eigentlich die Studien, die gemacht werden mit solchen probiotischen Keimen, eigentlich häufig bei Patienten durchgeführt werden. Deshalb haben wir eigentlich noch nicht sehr viele Informationen darüber, ob jetzt zum Beispiel das, was in der Werbung kommuniziert wird, wie zum Beispiel verbessert ihr Wohlbefinden, stärkt die Immunabwehr, ob das tatsächlich richtig ist oder nicht. Also da gibt es eigentlich noch zu wenig Studien darüber. Ich meine, bei kranken Patienten, da gibt es ganz klare Studien, die zeigen, dass eben probiotische Keime den Durchfall hemmen können, dass sie das Immunsystem modulieren können. Es wird teilweise sogar gezeigt, dass es gegen Diabetes wirken kann, dass gewisse Krebsarten reduziert sind, dass es zum Beispiel auch den Cholesterinspiegel senken kann, den Blutdruck senken kann. Also Sie sehen eine Vielzahl an verschiedenen Effekten, die solche probiotischen Keime haben können. Aber eben leider gibt es noch sehr wenig Studien bei Gesunden, so dass man eigentlich viele Dinge noch nicht sagen kann, ob das tatsächlich einen positiven Effekt hat oder nicht.
Ich gehe jetzt mal davon aus, dass der größte Teil der Menschen, die diese Joghurts kaufen, gesund sind. Ist das nicht eigentlich erstaunlich, Barbara Orland, warum kauft der Mensch, isst der Mensch ein Nahrungsmittel und hofft irgendwie, dass ihm das gut tut, auch wenn die Wissenschaft das gar nicht belegen kann?
Ja, der Begriff probiotisch ist Mitte der 90er Jahre als Werbemittel in der Lebensmittelindustrie aufgekommen und eingeführt worden. Er stammt also nicht, wie man vielleicht vermuten könnte, aus der chemischen, biochemischen oder medizinischen Forschung, sondern er ist in der Tat der Versuch, eine verkaufswirksame Produktpräsentation zu machen. Und die interessante Frage ist wirklich, warum sind wir eigentlich mit solchen pseudowissenschaftlichen Verweisen bereit, irgendwie bestimmte Nahrungsmittel als besonders gesund und besonders gut irgendwie anzusehen. Das scheint mir eine Frage zu sein, die eher in unserer Haltung zur Werbung und in unserer Haltung gegenüber der Wissenschaft als Experte generell irgendwie zu liegen, aber in der Tat nichts mit probiotischen Nahrungsmitteln zu tun zu haben.
Schauen wir noch in einen ganz anderen Bereich, nämlich in die Alternativmedizin. Auch dort spielen die Darmbakterien und ihre Pflege eine wichtige Rolle. Viele Alternativmediziner glauben, die Darmflora spielt eine Schlüsselrolle für ganz viele Beschwerden, also Hautleiden, Allergien, chronische Müdigkeit, Rheuma, da ist sehr viel drin. Es gibt Therapien in der Alternativmedizin, wo es darum geht, den Darm zu reinigen. Stefan Wawrika, was ist da dran aus Ihrer Sicht als Schulmediziner?
Ich glaube, bei Hautleiden und Allergien konnte doch deutlich gezeigt werden, dass eben zum Beispiel die atopische Dermatitis durchaus auch positiv ansprechen kann auf Probiotika, so dass ich denke, dass eben solche Probiotika durchaus ihren Stellenwert haben könnten bei diesen Krankheiten.
Auch eine Darmspülung?
Bei der Darmspülung habe ich das Gefühl, dass das überhaupt keinen Effekt hat. Vielleicht was anderes, was wir aber machen gelegentlich bei bestimmten Krankheiten, sind sogenannte Stuhltransplantationen. Also bei Patienten, welche zum Beispiel an chronischem Durchfall durch Clostridium difficile, das ist ein Bakterium, leiden und die dann eben auf die konventionelle Therapie nicht ansprechen, bei denen greifen wir dann selten zu eben diesem äußersten Mittel und transplantieren Stuhl von Bekannten oder Verwandten von diesen Patienten in diese Patienten ein und die sprechen eigentlich deutlich an auf so eine Stuhltransplantation.
Man verpflanzt die Darmflora dann eigentlich.
Ganz genau, ja.
Ich möchte zur Schlussrunde kommen. Unser Verdauungssystem, das benutzen wir jeden Tag. Wenn es uns Probleme bereitet, dann kann das auch ziemlich mühsam sein. Es kann einem ziemlich aus der Bahn werfen. Ich möchte so etwas wie einen persönlichen Ratschlag von Ihnen beiden. Sie beschäftigen sich als Historikerin, als Mediziner mit unserem Verdauungssystem, denken darüber nach. Haben Sie so etwas wie einen Tipp, der hilft, Barbara Orland?
Also ich selbst muss ehrlich zugeben, habe eigentlich überhaupt keine Probleme mit Magen-Darm. In der Familie heißt es immer, ich sei diejenige mit dem Elefantenmagen. Ich könne alles verdauen. Aber vielleicht aus historischer Sicht kann man sagen, vieles von dem, was in der aktuellen Diskussion ist, ist schon mal da gewesen. Und im Kern scheinen die alten hippokratischen Lehren nicht so ganz falsch gewesen zu sein. Denn seit der Antike lehren die Ärzte, dass man sich mäßigen soll und dass man auf eine Balance der sechs nicht natürlichen Dinge, der sechs Res non naturalis achten soll. Und dazu zählten nicht nur Speise und Trank, sondern eben auch Arbeit und Ruhe, Schlaf und Wachen, Absonderungen und Ausscheidungen. Und an diesem Bild der mäßigen Lebensweise und des Gleichgewichtes in allen Dingen, daran würde ich heute noch festhalten wollen.
Stefan Wawrika, Ihr persönlicher Ratschlag?
Also ich habe einen nicht ganz ernst gemeinten und einen etwas ernsteren Ratschlag. Der erste Ratschlag, den ich ganz ernst gemeinte: Der Magen-Darm-Trakt besteht aus 1 bis 2 Kilogramm Bakterien. Das heißt, wenn Sie in Zukunft Angaben zu Ihrem Körpergewicht machen, können Sie natürlich diese 2 Kilogramm abziehen. Und vielleicht der ernste gemeinte: Es ist so, dass ich also persönlich doch Probiotika trinke. Ich habe das Gefühl, wenn es nichts schadet, dann hilft es vielleicht. Und deshalb,
obwohl es auch Studien gibt, die Nebenwirkungen zeigen für gewisse Menschen.
Ja, aber eben das sind gewisse Menschen, die zum Beispiel immunsupprimiert sind oder die mit einer schweren Bauchspeicheldrüsenerkrankung auf Intensivstation liegen. Bei denen wurde gezeigt, dass eben Probiotika auch negative Effekte haben können. Aber ich würde sagen, so der durchschnittliche Schweizer, der sowas kauft, der kann das auch mit gutem Gewissen konsumieren.
Gut, also ein kurzer Werbespot am Schluss. Herzlichen Dank, Stefan Wawrika, herzlichen Dank, Barbara Orland, für dieses Gespräch.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.